zu viel. Der Mental Health Podcast. Powered by Valeara.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zu viel, der Mental Health Podcast. Ich möchte direkt zu Beginn einmal eine Triggerwarnung aussprechen, denn es kann heute auch unter anderem um Gewalt, Missbrauch und Suizidalität gehen. Daher hört diese Folge bitte achtsam oder mit jemandem, dem ihr da vertraut, oder skippt diese Folge. Mein Name ist Lars Tunz Feuerborn. Ich freue mich heute über meinen Gast. Eigentlich haben wir schon im Vorgespräch 3 Podcasts aufgenommen, kann man so sagen. Und an dieser Stelle begrüße ich Jamie Neureuther. Du bist zum einen Lehrerin.
War, ja.
Warst Grundschullehrerin. Und vor allem Influencerin im Bereich Mental Health.
Genau.
Du bist 30 Jahre alt.
Jawohl.
Und deine Diagnosen sind PTBS, rezidivierende Depression und ADHS.
Jawohl.
Willkommen.
Schön, dass ich hier sein darf.
Ich finde es super schön, dass du da bist. Ich habe auch schon, also wir haben beide festgestellt, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie diese Folge wird, weil wir reden können wir schon mal sehr, sehr viel. Wir mussten uns im Vorgespräch immer wieder stoppen, damit wir uns nicht schon alles erzählen. Das macht es aber so viel schöner und ich freue mich einfach auch sehr auf diese Aufnahme. Also lass uns doch einfach mal reinstarten. Und mich persönlich interessiert vor allen Dingen deine PTBS-Diagnose. Mhm. Vielleicht magst du aber einmal ausführen, was PTBS denn eigentlich bedeutet und was so dahinter steckt.
Genau, also ausgesprochen ist eine posttraumatische Belastungsstörung. Vielen ist ja irgendwie die Abkürzung auch noch gar nicht unbedingt so ein Begriff, merke ich auch in meinem Content, wenn ich immer so die Abkürzungen nutze, dass ich vor allem Außenstehende gar nicht so richtig damit fangen kann quasi. Mhm. Aber posttraumatische Belastungsstörung ausschreiben ist halt auch, da hast du schon 2 Zeilen irgendwie Text dann auf deinem
ist schon gelaufen, dann lieber PTBS.
Genau, dann will auch keiner mehr irgendwie.
Es ist ja schließlich Social Media, das muss schnell kurz
ja,
und knackig kommen.
Es ist leider
kommen.
Halt echt so. Aber bietet sich dann natürlich auch an, um das wieder als Erklärung irgendwie aufzugreifen sozusagen. Genau, und ja, eine posttraumatische Belastungsstörung, wie es eigentlich auch schon sagt, traumatisches Ereignis oder mehrere erlebt, die sich halt ja falsch im Gehirn quasi verknüpft haben und nicht wie eine normale Erinnerung abgespeichert haben, sondern immer wieder in Form von Flashbacks oder auch Albträumen wieder hochkommen, plus Trigger, also das kann alles mögliche an Reizen sein, also Düfte, Geräusche, bestimmte Stimmlagen, selbst bei mir teilweise die Atmosphäre meiner Wohnung, weshalb ich jetzt vorhabe, demnächst meine Wände zu streichen, weil vielleicht jetzt dann schon mal vorab hier ganz kurz, die PTBS habe ich durch eine Beziehung mit einem Ex-Freund von mir und in der Wohnung, in der wir damals gewohnt haben, war halt auch ein Neubau, genau wie meine jetzige Wohnung. Und wenn ich manchmal wach werde und an die Decke gucke, sieht das quasi genauso aus, wie als würde ich in der alten Wohnung sein. Und allein dieser Vibe kann schon triggernd sein, sodass ich Panikattacken bekomme, Flashbacks bekomme und so weiter und so fort. Da will ich jetzt zum Beispiel auch so ein bisschen mit Umgestaltung in meiner Wohnung erstmal gegenarbeiten. Mhm. Genau, aber das würde ich sagen, sind jetzt erstmal so die wichtigsten Punkte vielleicht. Klar, es wirkt sich auch extrem aufs Nervensystem aus. Energie kann krass abfallen, es kann zur Arbeitsunfähigkeit führen. Es ist halt eine Erkrankung, eine psychische Erkrankung, eine ernstzunehmende psychische Erkrankung. Aber das sind jetzt vor allem so die Dinge, die mich aktuell am meisten begleiten. So, ja.
Und es hat ja, soweit ich das raushören konnte, auch relativ lange gedauert, bis du überhaupt erstmal an diese Diagnose gekommen bist, oder?
Ja, total. Auch weil ich selber gar nicht gewusst habe, dass ich traumatisiert bin. Also ich habe das erst, ich würde sagen, so 3 Jahre nach der Beziehung das erste Mal einen Moment gehabt mit einem Ex-Freund, mit dem ich danach nochmal, mit dem war ich lange zusammen, 2 Monate. Wir waren dann zusammen auf Ibiza und hatten einen Streit. Und er hat mich mit seinem Blick offenbar getriggert, weil auf einmal bin ich... Ich habe ihn dann angespuckt. Ich schäme mich bis heute dafür. Und ich habe mich auch sofort in der Sekunde noch dafür entschuldigt. Aber diese eine Sekunde, wo ich so reagiert habe, war ich quasi nicht ich. Da hat das Trauma komplett überhand genommen irgendwie. Mhm. Und das habe ich dann auch erst später in der Therapie erfahren. Also wir haben uns dann nach dem Urlaub übrigens auch getrennt, war ihm dann zu viel. Das war auch nicht schlimm, weil das war gar keine Ahnung. Ich glaube, das war für uns beide eher so ein bisschen irgendwie...
So eine Flucht und Zeitvertreib.
Ja, genau, irgendwie sowas. Und aber da habe ich dann das erste Mal gemerkt, irgendwas ist hier. Dann hatte ich in der Schule tatsächlich mal einen Moment, wo ich aber auch immer noch nicht wusste, dass das eine PTBS ist oder dass es auf ein Trauma zurückzuführen ist, wo ich ein Kind mal vom Wegrennen aufhalten wollte quasi. Ich habe nur meinen Arm ausgestreckt. Ich wollte ihn gar nicht greifen oder so. Ich wollte einfach nur quasi den Weg absperren sozusagen. Er hat das aber durch, ich schätze auch Vorerfahrungen, so verstanden, als würde ich ihm was Böses und hat volle Kanne auf meinen Arm geschlagen. ich habe sofort eine Panikattacke bekommen. Ich hatte noch einen anderen Kollegen dabei, der hat mich dann weggeschickt. Ich bin dann erstmal auch raus und so. Und ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um überhaupt erstmal wieder zu mir zu finden. Mhm. Und das war krass, weil das war mitten am Unterrichtstag. Ich hätte eigentlich Unterricht gehabt, ne? War dann ganz froh, dass ich da jemanden hatte, der sich irgendwie kümmern konnte. Aber ich konnte es auch nicht zuordnen. Das war so eine Situation, die ich vorher noch nie erlebt habe und die ich gar nicht zuordnen konnte. Und dann hat es auch nochmal 2 Jahre gedauert, bis ich endlich an meine Diagnose kam. Und die kam dann auch tatsächlich erst oder nur, weil ich depressiv war wieder und eine Depression wieder behandeln lassen habe und da dann halt über die Symptome gesprochen habe, die ich noch so habe. Und dann kam auf einmal so dieser Begriff PTBS auf. Ja.
Das heißt, du hast eine Verhaltenstherapie gemacht zum genau. Thema Depression, also um deine Symptome der Depression zu behandeln.
Genau.
Und über die bist du dann erstmal auf das Trauma gekommen und hast gesehen, ah ja, da ist noch was ganz anderes, was schlummert.
Ja, tatsächlich, ja.
Mhm, verstehe ich auch. Das ist halt so krass, aber was ich auch extrem finde, dass du schon in den Situationen direkt gecheckt hast, oh, hier stimmt was nicht. Also wie du dann auch sagst, du hast dich sofort entschuldigt auch und alles. Ja. Also das ist schon, ne, das macht ja was mit einem. Das ist halt krass. Kommen wir einfach mal zu dem Anfang. Wo hast du gemerkt, dass du vor allen Dingen auch mit Depressionen zu kämpfen hast?
Depressionen habe ich tatsächlich schon seit meiner frühen Jugend, seit ich 13, 14, also mit 14, 15 habe ich es dann auf jeden Fall gemerkt. Mit 16 hatte ich dann tatsächlich auch meinen ersten Suizidversuch. Aber ich habe das damals trotzdem noch nicht ernst genommen. Ich war auch eher hochfunktional. Heute weiß ich oder denke ich, dass das auch viel mit meinem ADHS zu tun hat, was ich aber auch erst, ich habe erst seit letztem Jahr auch die Diagnose, also auch davon weiß ich halt noch nicht so lange. Aber so rückblickend betrachtet, macht das im Kombi alles irgendwie recht viel Sinn. Ich hatte aber auch damals, ich wurde stark gemobbt in der Schule, ich Übergewicht auch ein bisschen gehabt, gerade Äußerlichkeiten waren dann halt so ein Thema, auch Essstörungen und so, und das war dann vor allem so das Ding. Ich habe dann die Schule gewechselt im Abi, beziehungsweise im Abi, habe dann ein Jahr länger quasi Abi gemacht, und mit der neuen Schule war das wie so ein Neuanfang und alles wurde besser, und ich war dann auch tatsächlich Zweitbeste im Jahrgang, ohne viel zu machen, einfach weil ich wieder Freude hatte, zur Schule zu gehen und so. Und da habe ich es dann auch eine ganze Weile nicht gemerkt und dann erst später tatsächlich wieder, als ich dann den besagten Ex-Freund kennengelernt habe, ja.
Du hast mir im Vorgespräch erzählt, es gab auch noch andere Dinge, die so ein bisschen reingespielt haben in der Vergangenheit, was Konsum angeht.
Genau, also ich habe schon sehr früh, ist ja in Berlin leider ja nicht so abwegig, man kommt schnell an solche Jobs und Chancen. Ich habe schon mit 15 im Club gearbeitet, vielleicht für alle BerlinerInnen, falls ihr das Kudorf kennt. Das gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr. Da stand ich schon mit 15 als Promo-Girl drin und damit hat ich war immer unterwegs irgendwie, und Alkohol trinken oder auch mal einen Joint rauchen oder so war irgendwie immer normal in meinem Umfeld, sage ich mal. Ja. Auch weil meine Eltern, seit ich denken kann, haben die eine Kneipe betrieben. Nicht, dass die mich da groß irgendwie reingezogen haben oder so, die haben mich sehr davon distanziert, aber trotzdem war das dadurch natürlich irgendwo eine Art Normalität. Also es war jetzt nichts Böses eigentlich in meinem Kopf sozusagen. Das erst zu verstehen, hat übelst lange gedauert, bis ich da eigentlich an den Punkt kam. Und durch viel Feiern und da ja auch schon irgendwie psychisch angeschlagen zu sein, ist auch viel passiert einfach. Leute kennengelernt, die das ausgenutzt haben, gerade junge Mädels dann irgendwie in dem Alter, viel mit älteren Männern tatsächlich auch Zeit verbracht. Heute rückblickend betrachtet, krass. Also auch
problematisch.
Also, ja, total. Ne? Ja. Absolut Grooming ist, glaube ich, der Begriff, den man sagt. Ne? Also die waren auch alle schon Anfang, Mitte 20. Wenn ich mir überlege, mit Anfang, Mitte 20 hätte ich nicht mit 15-Jährigen chillen wollen. Also irgendwas, ne, das ist immer
da
so
schon,
ganz komisch irgendwie.
Total.
Genau, und in der Therapie haben wir jetzt, also ich mache jetzt aktuell Traumatherapie, ich habe jetzt fast 2 Jahre Verhaltenstherapie gemacht, weil ich mich erstmal stabilisieren musste sozusagen und Tools lernen musste, um auch wirklich in die Traumatherapie reingehen zu können. Und dort haben wir jetzt auch festgestellt, dass es schon sein kann, dass ich auch vorher schon irgendwie traumatisiert war sozusagen, weil eben sehr viel passiert ist, aber ich habe das immer sehr krass verdrängt, eben unter anderem mit Partys und so weiter.
Das sind im Endeffekt Strategien gewesen damals, die dir geholfen haben, da durchzukommen.
Genau, es war irgendwie so Coping-Mechanismus so ein bisschen in diese, also ich habe immer, das Witzige ist, dass ich jedes Mal in Partyphasen gesagt habe, ja, in meiner letzten Partyphase bin ich immer geflüchtet, aber diesmal weiß ich ganz genau, was ich mache und mache das hier alles ganz
Klassiker.
Bewusst. Wusste ich aber natürlich gar nicht. Also jetzt, wenn ich jetzt wieder auf diese Zeiten zurückgucke, ich wusste absolut nicht, was ich da mache.
Das ist ja, dass man betäubt ja auch Dinge, und vor allen Dingen kann man versuchen, auch eine Depression so zu betäuben. Ich habe zum Beispiel damals versucht, meine Depression durch Kiffen zu betäuben und habe extrem viel gekifft und habe dabei gar nicht gemerkt, wie ich mich immer weiter in diese Spirale reinbegebe.
Voll.
das ist auch immer dieser Appell, den ich rausgebe, du, jeder kann kiffen, es ist auch legal, es ist alles fein, aber man sollte sich trotzdem überlegen, wenn man einen Hang zur Depression hat oder so, ob das gerade das richtige Mittel der Wahl ist.
Gerade wenn man vielleicht auch noch in Kombi vielleicht auch noch ADHS hat, hat ja ein krasses Suchtpotenzial, wenn man eine Neurodivergenz ist. Und jetzt, wenn ich, also mit dem Wissen, was ich heute habe, hätte ich wahrscheinlich vielleicht früher ganz anders auch mit, wäre ich mit mir umgegangen oder hätte agiert oder so.
Du nimmst es heute auch als klaren Eigenschaden sozusagen wahr, was du damals gemacht hast. Ja. Das merkt man ja auch, ne?
Ja, also ich habe auch mittlerweile, ich habe ganz lange gebraucht, um das für mich auch irgendwie zu akzeptieren und anzunehmen, weil es mir auch peinlich war einfach. Ich habe viele falsche Entscheidungen getroffen. Ich habe, also weiß ich nicht, wilde Nächte gehabt, auf die ich, auf manche will ich gar nicht, also will ich gar nicht missen. Ich bin auch ganz froh, dass ich auch ein bisschen was erlebt habe, ja, so ist nicht. Aber es waren schon viele Situationen dabei, wo ich mir heute sage, ey, das hätte einfach alles irgendwie echt nicht sein müssen. Und war schon ganz schön doll und ganz schön viel. Aber ich bin jetzt auch im März seit 2 Jahren clean und trocken.
Und dazu einfach mal herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Das ich bin voll stolz auch.
Ja, und das merkt man ja auch.
Weil ich war wirklich ein richtiges, ich war 3 Tage, also gerade hier in Berlin, ich war so ein, also angefangen hat es mit Hip-Hop und dann bin ich aber irgendwann in die Techno-Szene gerutscht und dann war ich halt immer unterwegs, wenn ich unterwegs sein konnte. Und in Berlin kannst du ja auch von Freitag bis Montag im Club bleiben.
Du kannst ja noch länger im Club sein, das ist ja halt, das ist halt Berlin.
Und so war ich halt dann auch da. Ja. So, ich kannte halt auch so viele Leute irgendwie und so. Also egal, wo ich war, dann Barkeeper, Türsteher, Securities, deswegen habe ich mich auch überall cool und wohlgefühlt. Irgendwie so, ich gehöre dazu und irgendwie so. Es war halt auch dieses Mitgehörigkeitsgefühl einfach. Das war halt die Bubble, in der ich war und da wurde ich akzeptiert, da wurde ich so gemocht, wie ich bin. Aber die haben ja selber, die wussten, also ich glaube, die Hälfte von den Leuten, die dabei waren, denen ging es selber nicht gut, aber die wussten das nicht quasi, ne? Die genauso geflüchtet sind. Aber wenn natürlich alle zusammen flüchten, dann sitzt keiner da und sagt, ey, wir sollten vielleicht mal hier einen Gang runterfahren, sozusagen, ne? Und dann pusht man sich nur gegenseitig.
Das ist ja sowieso so ein Punkt, wo ich auch sagen muss, natürlich, wie, wenn du dich eh in den Kreisen bewegst, wie willst du da auch rauskommen?
Es ist, wenn du nicht wirklich jemanden hast, also der dich da an die Hand nimmt oder wie bei mir jetzt einfach was passiert, was dich zum Nachdenken bringen muss, sozusagen, oder mal einen Cut zu ziehen, ist das, glaube ich, auch total schwer, da rauszukommen. Ich kenne auch, also viele Leute, mit denen ich da vor 3 Jahren unterwegs war, sind heute noch ganz genauso unterwegs. Hat und sich wie, nichts geändert.
Was macht das mit dir, wenn du dann da hinguckst?
Es tut mir ein bisschen, also auf einer Art tut es mir irgendwie tatsächlich ein bisschen leid und ein bisschen weh für manche Menschen, weil ich weiß, dass das eigentlich gute Menschen sind. Ich habe das Gefühl, mit denen könnt, aus denen, also die könnten mehr aus sich machen, als einfach nur jedes Wochenende sich im Club zuzuballern sozusagen. Aber ich habe auch inzwischen verstanden, dass es nicht meine Aufgabe ist, mich darum zu kümmern oder mir darum Gedanken zu machen. Das habe ich viel zu lange versucht, andere Menschen zu retten. Und jetzt versuche ich nur noch, mich selbst zu retten.
Du, und damit hast du, glaube ich, den größten Gewinn überhaupt gemacht. Ja. Weil das ist ja was, was gerade auch, wenn man sich in dieser Ebene oder in dieser Gruppe an Krankheitsbildern auch bewegt, dass man natürlich sich lieber um die Probleme der anderen kümmert, als überhaupt nur im Ansatz darüber nachzudenken, was könnte denn bei mir los sein.
Voll, es
was,
ist halt leichter irgendwie, ne, woanders anzusetzen.
Es ist immer leichter. Ja. Kommen wir mal zu dem auslösenden Punkt für letztendlich die PTBS, also für dein Trauma, also Depression, haben wir hier auch schon sehr viel auch über die Themen gesprochen und wir wissen jetzt auch, was eine rezidivierende Depression ist. Mhm. Über PTBS haben wir eben noch gar nicht gesprochen und was das auslösen kann und was letztendlich auch bei dir der Auslöser ist.
Ja, also es gibt ja ganz unterschiedliche Auslöser. Es kann ja alles Mögliche am Ende sein, ne? Ein Unfall, eine Naturkatastrophe, je nachdem, wie man den erlebt, vielleicht auch ein Verlust oder wie auch immer. Bei mir war es aber häusliche und sexuelle Gewalt, die letztendlich zu der PTBS geführt haben. Fing an mit physischer Gewalt. Also ich war in einer Beziehung mit einem Mann, ich will mal gar nicht Mann sagen, aber wir müssen es ja benennen bei dem, was es ist.
Ey. Aber eigentlich ist es kein Mann.
In der Therapie rede ich natürlich auch viel über ihn und über diese Beziehung. Und wir können ihn natürlich nicht diagnostizieren, weil er nicht in meinem Therapieraum sitzt. Total. Aber nach dem, was meine Therapeutin jetzt auch schon gehört hat, sagt sie, es ist halt, ich finde es immer so schwierig, weil es momentan so krass um sich geworfen wird, ohne wirklich dahinter zu bedenken, ne? Genau, inflationär genutzt wird. Aber dass Narzissmus da eine Rolle spielen könnte, sieht einfach schon sehr danach aus. Der hat auch ganz viel Mist in seiner Kindheit erlebt und gesehen, was schon auch erklären würde, warum er vielleicht Probleme hat, sage ich mal. Ne? Mhm. Aber es war ihm natürlich nie bewusst und mir auch nicht. Als ich ihn kennengelernt habe, war er der Mann, dem ich auf einmal vertrauen konnte, nachdem ich Jahren nicht vertrauen konnte und bei dem ich dachte, boah, das ist es und so. Und zu der Zeit habe ich eigentlich noch zu Hause gewohnt. Ich habe gerade meinen Master geschrieben und habe dann zu meiner Mama nach 3,5 Monaten Beziehung oder so gesagt, ich ziehe jetzt zu dem. Und sag so, wie? Weil der hat nicht mal in Berlin gewohnt, sondern eine Kleinstadt, bisschen außerhalb. Nicht super weit weg, aber trotzdem halt woanders, ne? Und ich war aber so davon überzeugt, dass ich zu ihm ziehen möchte, dass meine Eltern mich dann auch am letzten Endes dazu unterstützt haben und sogar auch ganz viel Geld irgendwie in die Wohnung noch gesteckt haben und sowas. Warum das nochmal wichtig wird, komme ich nochmal drauf zurück. Und ja, dann lief es auch erstmal ganz gut, aber es war tatsächlich die Zeit von Corona. Das heißt, als ich dann eigentlich wieder anfangen wollte, dort an der Schule als Vertretungslehrerin neben meinem Studium zu arbeiten, wurde mir gesagt, naja, die Schulen schließen jetzt, wir werden dich hier nicht fürs Nichtstun bezahlen, also kein Job. Dementsprechend saß ich nur zu Hause, er hat aber noch Teilzeit gearbeitet und es fing eigentlich, glaube ich, damit an, dass ich habe mich immer gefreut, wenn er nach der Arbeit nach Hause kam, endlich habe ich Gesellschaft. Er wollte eigentlich nur seine Ruhe und das fing dann immer schon an, schnell, doch relativ schnell zu eskalieren. Erst noch ohne Handgreiflichkeiten oder ähnliches, sondern wirklich verbal einfach doll. Aber das hat sich halt mit der Zeit immer und immer weiter zugespitzt. Dann kamen ganz viele Vermutungen von mir, dass er nicht treu ist und so weiter. Und dann wurde ich aber immer als die hysterische und dramatische und so dargestellt. Und ich habe mich davon aber halt richtig einlullen lassen und auch manipulieren lassen und war irgendwann an einem Punkt, wo ich da saß und dachte, vielleicht bin ich wirklich so schlimm, dass ich das alles hier verdient habe.
Gab es zu Beginn auch so ein Lovebombing seinerseits?
Ja, voll. Aber da wusste ich noch gar nicht, was das ist.
Das wissen wir ja jetzt auch noch nicht so lange
gefühlt. Ja, das gefühlt, ist, ne, das sind alles so Sachen. So, heute habe ich so viel Wissen inzwischen, wo ich mir wirklich denke, wie, also auch damals dachte ich schon, ich wüsste eigentlich, ich bin eine starke Frau, sage ich, ne, und dass mir sowas nicht passieren kann. Das war für mich danach so eine krasse Realisation, dass es mir eben doch passiert ist und dass es jedem passieren kann eigentlich voll. Auch. Ne? Also das habe ich damit irgendwie so gelernt, weil ich immer dachte, wenn mir das passiert, dann, oh, scheiße, so mäßig irgendwie, weil ich schon immer sehr, sehr, keine Ahnung, eine starke Meinung hatte und schon immer irgendwie sehr Werte vertreten war und sehr zu mir stand und eigentlich nicht unsicher war oder so. Aber der hat, keine Ahnung, alles aus mir rausgesaugt irgendwie, was noch da war.
Man darf ja auch nicht verkennen, gerade auch unter Corona, ich kann da jetzt aus eigener Erfahrung sprechen, war zu der Zeit auch mit einem Narzissten zusammen und da, ja, okay, es ist auch keine Diagnose, aber im Nachhinein kann man das schon auch ableiten. Ne? Aber trotzdem, wie du schon sagst, das ist so inflationär.
Genau,
auch,
man
das,
muss immer ein bisschen aufpassen.
Wie man es sagt, was man sagt. Wir sind da auch nicht ausgebildet. Ich würde ihn aber in der Ecke einordnen. Und das finde ich dann halt auch einfach extrem krass, weil das, glaube ich, vielen Menschen zu Corona, wir wissen heute auch, wie das Thema häusliche Gewalt um sich gegriffen hat,
ja.
Wie viele Leute lost waren, weil sie einfach eingeschlossen waren.
Ja.
Und wir wissen auch heute, dass vielleicht nicht alle Maßnahmen so hätten sein müssen.
Ich durfte ja teilweise nicht mal nach Berlin zu meinen Eltern. Also so. Ich war gefangen in dieser Stadt sozusagen.
Ja. Und das ist ja auch noch der Punkt. Und du bist dann da gefangen. Und das ist natürlich, wenn jemand, angenommen, er ist ein Narzisst, dann ist das der perfekte Nährboden,
ja,
weil
genau.
So viel Abhängigkeit von einer Person oder ja. Wie du dann drin hängst, das besser geht's ja gar nicht.
Ja, und dass er mich sogar in seine Wohnung bekommen hat, ne, und ich da einziehe, das war natürlich.
Ist halt ein riesen Punkt. Das ist im Endeffekt dein Trauma. Also,
genau.
Oder das hat das.
Genau, es ist dann noch ein bisschen, hat sich immer weiter zugespitzt. Vielleicht lasse ich mal konkrete Details einfach weg, ne, um hier jetzt nicht so krass zu triggern. Ich denke, ihr könnt euch also an die Zuhörenden vielleicht vorstellen, in welche Richtung das dann vielleicht auch weiter abgedriftet ist sozusagen. Ich sitze hier heute, vielleicht das noch dazu, ich sitze hier heute in einem Rollkragenpullover, den ich wegen einer Situation ganz, ganz lange nicht tragen konnte und erst seit kurzem wieder. Und das ist für mich voll das große Ding, dass ich einen Rollkragenpulli anziehen kann. Aber da gab es Situationen, die mich ganz lange davon abgehalten haben, weil mich ein enger Kragen doll getriggert hat und so.
Enge um den Hals.
Ja.
Ja, und also das kann man schon auch, wir haben eine Triggerwarnung ausgesprochen.
Ja, ich bin trotzdem
nein,
immer so
ich will auch nie, ich bin kein Freund davon, dass wir das jetzt komplett verbildlichen.
Ja, voll.
Aber es gab nun mal körperliche Gewalt und dann kann man sich das auch erschließen. Und umso schöner ist, dass du ja merklich deine Fortschritte machst. Man merkt auch einfach, dass du abgeklärter bist, dass du viel dazu gelernt hast und auch viel daraus mitnimmst.
Sehr viel durch die Traumatherapie. Ich hatte wahnsinnige Angst. Also ich mache Expositionstherapie. Es gibt ja auch verschiedene Arten von Traumatherapie.
Kannst du die einmal, oder was ist der Unterschied zum Beispiel zu einer Traumatherapie?
Ich weiß nicht genau, was sonst so tatsächlich so, also es gibt ja noch EMDR, weiß ich zum Beispiel, aber bei uns, also Exposition bedeutet, dass wir, also ich musste mit Augen zu quasi die Situation versuchen, während ich dort bin, also ich musste auch im Präsens sprechen, was passiert, das wurde aufgeschrieben und dann muss ich mir immer wieder anhören als Memo, das wird mir auch vorgelesen und ich muss mit Augen zu quasi, damit sich neue Erinnerungen sozusagen verknüpfen können. Und das hat schon auch nach so ein paar Sitzungen habe ich direkt gemerkt, irgendwas ist passiert irgendwie.
Ja.
Und das wird jetzt auch, also aktuell mache ich eine Mischung aus Expo und Verhaltenstherapie, immer so, wie ich es gerade brauche so ein bisschen. Ich liebe meine Therapeutin dafür, dass sie da sehr flexibel ist, auch weil es mir eben im Moment besser geht und ich auf ankomme und sage, ich will mir jetzt nicht die Stimmung vermiesen, ich habe heute irgendwie noch zu tun. Und die freut sich halt auch, dass ich noch jetzt wieder arbeiten kann irgendwie und so. Und er versucht mich dann auch darin zu unterstützen. Aber genau, also seit ich
merkst da… Merkst du, dass du dann auch wirklich Erinnerungen wieder hochbekommst, von denen dir nicht mehr bewusst war, die da, dass die da waren?
Ja, tatsächlich. Also ich kann bei weitem noch nicht auf alles zurückgreifen, immer noch
das
nicht.
Das ist ja auch, man muss dazu ganz klar sagen, das ist ja ein körpereigener Schutzmechanismus. Ja, genau. Also meine Therapeutin, ich mache eine ganz normale Gesprächsverhaltenstherapie irgendwo, die hat letztens versucht, mit mir in meine Kindheit zu gehen.
Ja.
Das ist schwarz. Also es ist wirklich komplett… Wir sind reingegangen und ich habe richtig gemerkt, nee, das lassen wir jetzt. Die Klappe bleibt mal zu.
Ja.
Und es ist so krass, weil ich mir denke, wie kann man denn so viel verdrängt haben? Mhm. Also, dass du wirklich auch, es war jetzt, also klar war die Kindheit beschissen, aber war sie so beschissen?
Ich kann mich auch an die Hälfte meines Lebens nicht erinnern. Also ich habe so, also was die Beziehung, die ging 1,5 Jahre, davon habe ich eigentlich 3 konkrete Situationen nur noch wirklich im Kopf, die ich richtig abrufen kann. Und von den Jahren davor… Mal ein Abend, mal ein Tag, aber meine gesamte Jugend, also ich würde sagen, also meine Kindheit ist sowieso so lange her, meine Kindheit war gut, ja, also meine Kindheit war toll. Trotzdem, da ist, also ich würde jetzt sagen, vielleicht seit ich 10 bin oder so, ist da eigentlich nicht mehr viel da an Erinnerung irgendwie.
Und ist das nicht krass, weil das alles dann wiederum auf einen Trauma zurückzuführen ist, was eigentlich aber auch erst später passiert ist, weil man ganz viel von dieser Festplatte dann schwärzt.
Ja, weil ja auch dann sich Verbindungen und Verknüpfungen ziehen, ne? Und wenn du halt vorher irgendwie ähnliche Dinge erlebt hast, irgendwie, die reihen sich dann damit ein. Weil ich hatte mich dann zum Beispiel nämlich gewundert, wir kamen nur drauf, weil ich plötzlich teilweise Flashbacks hatte aus ganz anderen Situationen und gar nicht aus der Beziehung. Und dann kamen wir halt drauf, ist vorher scheinbar dann doch schon etwas ein bisschen doller gewesen, als ich vielleicht für mich so erkannt habe. Und das fügt sich da jetzt quasi so mit ein. Ja.
Ja, das ist noch was, da bin ich, glaube ich, im Prozess und ich bin sogar fast davon überzeugt, dass ich erst wieder auch einen TherapeutInnenwechsel brauche, um den nächsten Step gehen zu können. Irgendwann.
Ja, checke.
Weil ich bin jetzt mit meiner Therapeutin 4 Jahre.
Ja.
Ja, 3, 4 Jahre. So langsam ist der Punkt erreicht, wo man merkt, ich glaube nicht, dass wir noch so viel erreichen. Und, ehrlich gesagt bin ich einfach nur zu faul gerade, weil ich pack's nicht.
Ich verstehe es, aber es ist ja nicht nur die Therapiestunde, sondern es ist auch die Zeit davor. Also ich weiß noch, teilweise habe ich, als ich angefangen habe, Therapie zu machen, mich jedes Mal morgens übergeben, wenn ich Therapietag hatte oder so, weil mein Körper so krass reagiert hat, weil er wusste, jetzt wird's wieder doll.
Ja.
Oder ich brauchte danach 1 bis 2 bis 3 Tage, um mein Nervensystem wieder zu beruhigen und zu regulieren. Also es ist ja nicht nur eine Stunde Therapie, sondern da hängt ja dann, je nachdem, wie es einem gerade geht.
Die stößt ja was an.
Ja, genau, da hängt ja dann so viel dran und gerade die Zeit danach. Ne, ich sage auch immer, wenn die Leute sagen, Mann, ich bin nach der Therapie immer so fertig. Ja, ist aber völlig okay. Das ist quasi, als hättest du gerade eine Stunde Sport fürs Gehirn gemacht, sozusagen. Dass das Kraft zieht, ist...
Also wenn du aus einer Therapie immer nur lachend rausgehst und dich völlig bestätigt fühlst, dann könnte ich jetzt...
Kannst du auch mit ChatGPT reden.
So, genau, dann könnte ich jetzt stumpf kurz sagen, dann läuft deine Therapie nicht ganz so gut, um das einfach mal überspitzt zu sagen. Ne, das ist jetzt...
Na klar, ich hab auch Sitzungen, wo es mir gut geht und ich rauskomme, ne?
Total.
Aber trotzdem, im Großen und Ganzen klar, es geht ja nicht darum, immer nur an der Oberfläche zu kratzen. Dann kannst du auch mit Freundinnen quatschen am Ende.
Ne?
Es geht ja darum, irgendwie eine Richtung zu lenken oder gelenkt zu werden sozusagen und angestoßen zu werden, neue Erkenntnisse oder Perspektiven irgendwie zu erlangen.
Ich habe das ja auch, ich gehe auch mal aus einer Stunde raus oder ich komme schon in eine Stunde rein und sage, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob wir heute was brauchen.
Ja, ne? Das kenne ich auch. Aber auch dann fängt man 5 Minuten später an zu reden und hört nicht mehr auf.
Und dann klappt's auch. Auch. Und das ist das. Aber ich finde den Punkt ganz interessant, den du gesagt hast, ja, sonst kann ich auch mit einer Freundin reden. Und das ist das, was mir auch zeigt, dass so langsam meine Therapie sich dem Ende nähert. Mein Gott. Und wo ich denke, es fühlt sich langsam an, als wenn ich mit einer Freundin rede. Und dann muss man vorsichtig werden.
Ja, aber irgendwann, denke ich, kommt auch so ein bisschen diese, also ganz automatisch, eine Gewohnheit rein irgendwie, ne? Eine Art
Total.
Von Selbstverständlichkeit. Und klar, da müsste dann eigentlich dein Therapeutin eigentlich die Zügel übernehmen und das lenken. Aber wenn das nicht passiert, klar, dann und man selber irgendwie merkt, ey, irgendwie komme ich hier nicht weiter, dann, ich weiß, ich bin ja sowieso Fan davon zu sagen, wechselt eure TherapeutInnen, wenn ihr euch nicht wohlfühlt. Ich weiß aber auch, dass das eigentlich ein Tipp ist, den man gar nicht umsetzen kann, weil es ja gar keine Plätze gibt.
So, ja, wir sind ja am Arsch, weil wir haben ja im Durchschnitt 22 Wochen Wartezeit.
Ja.
Und das, also, und dann sind wir noch gut drauf. Fangen wir gar nicht erstmal an, was ja. auch in ländlichen Regionen
los ist. Aber man kommt halt nicht voran,
ist.
Wenn man jemanden vor sich hat mit, also...
Ich hatte auch ja. mal, also deswegen, ich bin ja großer Freund davon dann auch diese, du kannst ja unendlich viele Stunden vorher zum Testen ausprobieren.
Genau,
also
diese psychotherapeutischen Sprechstunden, ne?
Probatorischen Sitzungen.
Ja,
mein
genau.
Gott.
Vielleicht an alle, die zuhören, die kriegt ihr wirklich easy, easy, auch über die 116, 117.
Total.
Braucht ihr sowieso, wenn ihr Therapie anfangen wollt, weil dort eine vorläufige Diagnose, ja. glaube ich, gestellt wird und zu Therapiebedarf sozusagen gecheckt
so.
Wird, ne?
Und die ist nicht limitiert. Die kannst du einfach oft ja. machen. Das ist, es gibt da kein offizielles Limit, soweit ich da ja. informiert bin. Und das ist auch wichtig, weil ich saß auch mal vor einer, die hat dann einer sehr ruhigen Stimme mit mir. Und da kannst du ja vorstellen, wir sind jetzt sind wir beide nicht. Menschen, die ja. doll reden.
Ich hatte mal so einen Lehrer. Ich konnte den nicht ernst nehmen. Das tut mir so leid, aber ich konnte den einfach nicht.
Und ist dann auch, vor allen Dingen, die ist so in den Mitleidsmodus. Ich erzähle was und man merkt ja, wenn ich jetzt über die Vergangenheit spreche und so, ich bin natürlich mit vielen Themen abgeklärt.
Ja.
Wenn dann jemand den Kopf auf die Seite legt, ja. die Stimme runtersenkt und sagt, das muss schlimm gehen. Dann ja. bin ich zum Beispiel raus. Andere wiederum brauchen genau,
genau
das.
Andere, aber ich bin da genau wie du. Ich bei sowas bin ich dann auch.
Ich brauche einen herben Therapeuten. Ja. Ne? Ich brauche so, die müssen derber sein. Die müssen auch, ja. die müssen einfach vom Vibe her da mit mir mitgehen. Und dann weiß ich aber ganz genau aus Erfahrung auch, es gibt Leute, die könnten damit gar nicht umgehen. Ja. Und die brauchen eben so ein bisschen mehr die so sehr behutsam mit
genau,
einem ist.
Und das
ist super
ist halt,
wichtig.
Genau, und deswegen sind diese Vorabsitzungen auch so wichtig.
Ja.
Ne? Ich hatte zwischendurch Online-Therapie und da hatte ich eine, da habe ich dann auch abgebrochen irgendwann, weil zu der Zeit habe ich dann angefangen quasi über Mental Health-Themen auf Social Media zu sprechen und habe gemerkt, das ist das Einzige, also selbst an den schlimmst depressiven Tagen habe ich irgendwie ein Voice-Over aufgenommen und irgendwas gepostet, weil es mir Halt gegeben hat. Wenn ich nichts ja. geschafft habe an dem Tag, habe ich es geschafft, irgendeinen Post zu bearbeiten. Keine Ahnung, weil es mir Freude gemacht hat, noch den letzten Funken sozusagen. Ja. Und irgendwie konnte ich mich daran klammern. Und weil sie es nicht verstanden hat, ältere Generation, nicht das alle aus, ne, aber ich, ne, so, hat sie mir das schlecht geredet. Wo ich dann wirklich dachte, wie kann denn das sein, dass sie das Einzige, was mir gerade gut tut, schlecht
ja,
redet.
Das geht natürlich.
Und dann hatte ich schon
nicht,
Angst
ja.
irgendwann vor den Stunden, überhaupt die Stunde zu beginnen, weil ich wusste, alles, was ich jetzt sage, wird wieder klein gemacht. Und dann war halt klar, so nachdem ich zwei, dreimal dieses Gefühl hatte,
ja,
habe ich dir gesagt,
gefallen.
So jetzt macht gar keinen Sinn mehr. Mhm. Ja.
Wie ist es heute? Wie gehst du im Alltag gerade mit der PTBS um? Weil ich erlebe dich natürlich jetzt schon als sehr weit in deiner eigenen Arbeit auch.
Witzigerweise bin ich an dem Punkt wie jetzt erst so seit 3, 4 Wochen. Also irgendwie.
Ich dachte schon, jetzt kommen Tage.
Nee, ich würde sagen, lustigerweise, ich weiß nicht. Mein 30. Geburtstag, ich hatte erst am 27.12. Geburtstag.
Alles Gute nachträglich.
Danke. Das hat ganz viel mit mir gemacht. Also erstmal, weil ich mein ganzes Leben nie daran geglaubt habe, dass ich überhaupt mal 30 werde. In meinem Kopf war das, also irgendwas hat nicht wegen Club 27, aber irgendwas in meinem Kopf hat immer gedacht, ich werde nicht älter als 27. Das war fest in meinem Kopf. Und 30 zu feiern, hat mir wie eine zweite Chance aufs Leben irgendwie, also so hat sich das angefühlt. Mhm. Dann kam auch genau zur gleichen Zeit, mein Managementwechsel, das heißt gerade bessere Aufsichten auf wieder stabile Einnahmen und weil da habe ich jetzt auch die letzten Jahre sehr gekämpft mit Arbeitsunfähigkeit, Bürgergeld und so weiter, was auch natürlich die Symptome teilweise einfach verstärkt
hat. Das darf man ja nicht vergessen,
ja.
Also wenn du auch noch finanzielle Sorgen hast und das ist ja eben auch die Gefahr, die wir bei uns hier im Land sehen, dass diese Schneise immer größer
ja.
wird, was seelische Gesundheit auch ganz viel... kann man damit auch wegbekommen, indem man Sicherheit hat. Und
ja,
wenn Sicherheit
ist
auch
eins
noch
der wichtigsten,
ja,
gerade fürs Nervensystem, eins
total.
Der wichtigsten Gefühle.
Und wenn
ja.
das noch wegfällt, und deswegen haben wir einfach ein hohes Risiko, einen hohen Bedarf auch in der
Voll.
Sicht. Ja.
Und ich sage immer, es ist so ein Teufelskreis. Krankheit macht arm, Armut macht krank. Ist ja auch ja. nachgewiesen, ne? Dass, also gibt ja Studien dazu, dass Armut krank macht, dass zu Depressionen ja. führen kann. Logischerweise, ne? Wenn man nie weiß, wie soll ich überhaupt heute das Essen für den Tag noch organisieren, aber es hat auch noch 3 Wochen der Monat, dann natürlich macht das irgendwie, vor allem auf Dauer irgendwie was mit einem. Genau, und jetzt, wie gesagt, so seit Anfang des Jahres fühle ich mich ein bisschen wie ein neuer Mensch. Also tatsächlich, das ist ganz
voll schön.
Komisch, weil die Ängste sind sehr leise geworden. Ich habe sehr wenig nur noch Flashbacks und Trigger, beziehungsweise wenn ich sie habe, Erst letzte Woche tatsächlich war ich auf einer Beerdigung von einem Familienmitglied und habe dann auf dem Friedhof ein Flashback bekommen. Es war mir so unangenehm. Aber das war nur ein Moment von, lass mich lügen, 3 bis 5 Minuten. Und dann war es okay. Und selbst mein Körper war auch danach wieder im Normalzustand. Ich weiß noch, am Anfang hatte ich teilweise, wenn ich eine Panikattacke oder ein Flashback hatte, 3 Tage habe ich gebraucht, bis mein Körper wieder klarkam und bis ich wieder irgendwie, überhaupt irgendwie agieren konnte oder so. Und heute ist das so ein bisschen, es passiert eher nebenbei so ein bisschen, weil ich halt einfach den Umgang damit besser erlernt habe. Ich habe wieder sehr, sehr, sehr viel mehr Energie. Da weiß ich, glaube, das kommt auch durch das Sicherheitsgefühl jetzt auf einmal, weil ich glaube, dass das auch, das war immer mein größter Depressionstrigger auch einfach. Ja. Geldsorgen, Existenzsorgen, Zukunftssorgen. Ja, und jetzt gerade irgendwie wandelt sich hier alles so 100. Also ich verstehe es selber noch nicht so genau. Es ist für mich gerade noch ganz neu, auf einmal mich jetzt so zu erleben. Also ich freue mich auf der einen Seite voll, auf der anderen Seite macht es einem aber auch trotzdem so ein bisschen Angst, weil es jetzt was völlig Ungewöhnliches ist. Also jetzt geht es mir gut, selbst ohne Drogen und Alkohol. Das ist ja für mich auch was ganz Neues. Das war ja früher, wenn es mir früher gut ging, dann waren das immer meine Partyphasen eigentlich so ein bisschen. Und, oder ich habe mich voll in Arbeit gestürzt oder
jetzt
so.
Jetzt kann vielleicht, ich wage jetzt mal die Äußerung, aber kann jetzt vielleicht das Leben auch einfach die Party sein?
Ja, voll. Auch voll schön irgendwie. Ja, das nehme ich mir mal mit. Ja. Ja, voll. Ich merke das auch gerade, dass ich wirklich so in vielen kleinen Momenten, die mir auf Instagram folgen, wissen das zum Beispiel. Ich habe ganz viele Balkontiere. Jetzt ist vor kurzem noch ein Eichhörnchen eingezogen, beziehungsweise hat sich oben in der Kurbel eingerichtet.
Ich erinnere mich an das Vorgespräch. Ja. Und das ist so, wir reden gerade über ADHS und es kommt nur der Satz, oh, guck mal, das Eichhörnchen ist wieder da. Und du bist einfach drin und denkst, ja. Das
du
ist
warst
so geil.
Nicht der Erste, bei dem mir das passiert ist.
Ja, aber das ist einfach sehr geil, weil das einfach nochmal kurz so unterstrichen wurde. Und ich finde es auch so schön, dass wir so locker und auch einfach, das ist mir auch an der Stelle nochmal wichtig zu sagen, ihr seht, man kann über alles auch mit Humor rangehen. Und
es ist auch für mich wahnsinnig wichtig. Ja. Humor ist auch einer meiner Coping-Mechanismen, würde ich sagen. Das ist auch manchmal, also manchmal ist es dann auch ein bisschen schwierig, weil ich auch über die schlimmen Dinge manchmal so ein bisschen humorvoller rede, wo ich dann auch schon in Gruppen saß, die mich dann alle angeguckt haben wie so ein Auto und ich so, okay, war vielleicht doch doller, als ich dachte irgendwie. Aber da kommt dann immer, mittlerweile habe ich da ein bisschen besser rausgefunden, wo ich bei wem was sagen kann und so weiter. Das kommt dann halt auch mit der Zeit, ne? Gerade wenn man sich wie ich jetzt auch viel damit beschäftigt, also ist jetzt nicht so, dass sich mein ganzes Leben um meine Krankheiten dreht, aber da sich mein Job um die Krankheiten dreht, ja auf eine Art, spreche ich halt viel darüber und mit jedem Mal darüber sprechen, wird leichter. Und ich habe auch das Gefühl, dass jedes Mal, wenn ich drüber spreche, neue Erkenntnisse erlange, obwohl ich gar nicht vorhatte, neue Erkenntnisse zu erlangen.
Aber das ist ja eben die Kunst an dem Reden.
Ja, deswegen sage ich immer, redet miteinander. Kommunikation ist so wichtig. Und deswegen sage ich, also es gibt ja so viele Leute, die dann sagen, was soll denn Therapie? Dann rede ich da einfach nur. Ey, wenn du wüsstest, wie gut es ist, wenn du wüsstest, wie gut das tut, probier es doch mal bitte aus, bevor du sagst, du machst es nicht. So, ne? Und klar, das dauert auch. Also ich weiß noch, wo ich die ersten Stunden da saß. Also ich war auch als Teenie, musste ich dann nach meinem Suizidversuch, hat meine Mutter mich zu einer Jugendtherapeutin geschleppt. Und ich, nach 5 Sitzungen habe ich gesagt, ich rede nicht mehr mit der, was will die von mir? So, ich war viel zu cool dafür damals, ne? Weil ich saß halt da und dann, ich war zu cool. Ich war einfach zu cool dafür. Ich konnte sie einfach nicht ernst nehmen. Ich hatte keinen Respekt vor ihr, sage ich leider ganz ehrlich, so wie es ist. Und ich dachte mir einfach nur, was will die jetzt von mir? Ich will jetzt ja einfach wieder mein Ding machen, irgendwie so mäßig. Und da sind ja leider, sage ich jetzt mal, auch viele mit höherem Alter immer noch so ein bisschen in dieser Denke.
Aber jetzt wo bist ich mir du ganz viel cooler wünschen, mit Therapie.
Ja, ich würde mir ganz doll wünschen, dass die Leute sich wenigstens mal eine Stunde angucken vielleicht oder auch mal 2 oder 3, einfach um mal, was kann ja nichts verlieren. Also wenn du den Platz kriegst, ne, du hast ja nichts zu verlieren. Wenn du dann immer noch sagst, ist scheiße, bringt mir nichts, dann hör halt wieder auf.
Probier's einfach wie so ein Hobby testen. Ja. Einfach das mal so locker sehen. Nicht von dieser Ernsthaftigkeit, sondern einfach mal, guck doch mal, ob da nicht vielleicht irgendwo ein Mensch ist, der dir die Möglichkeit gibt, dich zu öffnen und einfach zu sprechen. Und du merkst das sehr schnell, ob du diese Person hast.
Und es ist ja auch dieses gesehen und verstanden zu werden, kann so viel mit einem machen. Ich bin ja fast 30 Jahre durch mein Leben, gerade mit der ADHS-Diagnose dann auch, ne? Die habe ich mit 29 bekommen. Also gerade 29, glaube ich, geworden, habe ich die bekommen. Und das hat so viel bei mir verändert und meine Therapeutin, wenn ich dir Dinge erzähle, die ordnet es dann teilweise für mich nochmal ein, wo ich dann checke, oh, es ist kein persönliches Versagen so. Und das ist voll wichtig, dass ich das ab und zu nochmal gespiegelt bekomme und ich halt einfach sehe, da gibt es jemanden. Also ich habe zum Glück auch in meinem Umfeld Menschen, die so, aber trotzdem, ich liebe meine Therapeutin. Ich muss es wirklich immer wieder sagen, ich bin ganz traurig, ich muss die dieses Jahr, wechselt die den Standort, das heißt, ich muss mich dann von ihr trennen. Aber die sieht mich auf eine Art und versteht mich auf eine Art, wie sonst, glaube ich, kaum jemand tut. Und allein deswegen freue ich mich mittlerweile sehr auf diese Stunden. Und das, ich sehe es auch mittlerweile so, ich nenne es gar nicht mehr unbedingt Therapie, es ist für mich in meinem Kopf eine Stunde in der Woche, wo es nur um mich geht, wo ich alles erzählen kann, was mich irgendwie belastet, weil es ist ja auch ihr Job, mir zuzuhören und mir zu helfen.
Ja,
ne?
Ja,
weil
ja.
Das ist ja auch oft, kommt an die Frage, wie schaffst du es, offen zu reden? To be honest, habe ich mir klar gemacht, dass die dafür bezahlt wird. So, es ist halt irgendwie einfach so. Es hat mir geholfen zu wissen, das ist ihr Job und die sitzt dafür da, um mir zu helfen sozusagen.
Und das ist eine Top-Erkenntnis.
Hat mir das was gebracht. Und ja, deswegen, Therapie ist für mich wirklich, ich bin so dankbar, dass ich mittlerweile, bei mir hat es ja auch eine Weile gedauert, bis ich wirklich richtig mich einlassen konnte, bis ich jemanden hatte, wo ich mich auch wohlgefühlt habe. Aber diesen ganzen Weg einmal gegangen zu sein, war wichtig und richtig für mich, weil sonst wäre ich heute nicht hier, wo ich jetzt bin.
Das war das feurigste Plädoyer für Therapie, glaube ich, was ich je gehört habe.
Ich werde es auch an meine Therapeutin weiterleiten lassen.
Ja, ist geil. Die wird sich freuen. Die wird sich denken, geil, ich habe den Job gut gemacht. Ja? Und das auch verdient. Das ist so krass, die Zeit fliegt. Und es war mir so klar, dass es das hier tut. Einmal ganz kurz dran her möchte ich. Wie ist es für dich, das Ganze öffentlich auf Social Media auszuleben? Welche Erfahrungen machst du? Und vor allen Dingen, wie schützt du dich auch selber?
Erfahrungen mache ich bisher tatsächlich fast ausschließlich positive. Also,
das ist geil in der Bubble, ne?
Es ist wirklich krass. Klar, wenn man real viral geht, ich hatte mal eins, wo ich über Bürgergeld geredet habe, beziehungsweise auch so ein bisschen gemeckert, in Anführungszeichen.
Ja, ja.
Und dann kommen die Leute, die typischen und ne, aber ich blocke einfach sehr viel, weil, also gar nicht, weil es mich so krass belastet, aber weil ich nicht möchte, dass meine Community sich in der Kommentarspalte unwohl fühlt, sondern dass die wirklich wissen, die dürfen da frei und offen reden, ohne dass jemand die irgendwie, also Safe Space bei mir quasi, ohne dass die jemand dumm anmacht. Mal lasse ich einen stehen, weil ich eine Diskussion eingehe und mir wichtig ist, dass quasi diese Erklärung
voll
noch
mit drin
ist sozusagen.
Genau,
im Großen und Ganzen wird sehr viel, sehr schnell geblockt. Und ich bekomme halt, und ich verstehe das, recht häufig Nachrichten mit Lebensgeschichten, sag ich mal. Ne? So ein bisschen, also ich verstehe das, weil ich bin irgendwie schnell zu erreichen. Ich wirke, das ist so ein bisschen diese parasoziale Beziehung, die man ja dann auch irgendwie schnell zu Creatern aufbaut. Und ich verstehe, warum man mir schreibt. Aber ich stehe, also ich habe auch einfach nicht das Recht, weil ich keine Ausbildung oder irgendwas in der Richtung habe, dir da jetzt helfen zu können. Ich leite die Leute dann weiter an Stellen, an die sie sich wenden können und so weiter. Aber da habe ich teilweise auch schon Nachrichten bekommen ohne Triggerwarnung, die wirklich doll waren, wo ich dann geschrieben habe, ey, tut mir leid, aber das geht so gar nicht. Bitte das nächste Mal darauf achten, dass du hier gerade auch einer betroffenen Person schreibst und wie du dann vielleicht Dinge formulierst, weil dann wirklich so richtig harte Fakten irgendwie da so reingehauen wurden, die selbst mich dann beim Lesen natürlich auch belasten. Und dass das nicht immer bedacht wird, verstehe ich auch. Also ich möchte hier
die Grenzen sind da halt auch.
Es verschwimmt alles, weil das ist ja auch das Ding. Ich habe einen Tag, da nehme ich Witze, also nehme ich manche Sprüche als Witz auf, und dann gibt es einen anderen Tag, da habe ich ein bisschen weniger gut geschlafen oder so. Und da kann ich damit gar nicht umgehen.
Genau.
Ne? Und deswegen, da kommt es natürlich auch immer so ein bisschen drauf an. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, mit meiner Community bin ich wirklich, also ich bin so dankbar für diese Menschen, weil die wollen, also ich habe das Gefühl, die wollen mich richtig supporten, die wollen auch sehen, dass es mir besser geht sozusagen. Aber die fühlen sich halt bei mir auch vor allem voll doll gesehen und verstanden, und das ist für die halt irgendwie total wichtig. Und was so mein größter Erfolg ist, würde ich mal sagen, mit meiner Arbeit, ist, dass ich wirklich, wirklich viele Menschen dazu bewegt habe, inzwischen eine Therapie anzufangen und die mir dann auch wirklich schreiben, ey, jetzt mache ich endlich Fortschritte und ohne dich wäre ich jetzt hier nicht und so. Und
das ist
unter
doch,
Umständen
das ist der
rettet
Erfolg.
Das halt Leben, auch wenn das immer so doll klingt. Aber
nein, aber es tut es. Oder es muss ja nicht nur immer Leben retten, sondern es kann auch Leben einfach verbessern.
Verbessern, ja, voll.
Und das ist ein Riesenpunkt, und ich bin auch froh, dass du selber auch sagst, so ja, wir sind dafür nicht zuständig, uns diese, ne? Ich habe aber gebraucht,
bis ich das verstanden habe, weil bei meinem Ex-Freund zum Beispiel, der hat, wie gesagt, ganz, ganz schlimme Dinge erlebt. Mhm. Und ich habe ganz lange gerechtfertigt sein Verhalten damit, dass er ja schlimme Dinge erlebt hat, bis ich irgendwann gemerkt habe, Jamie, du hast auch schlechte Dinge erlebt und behandelst niemanden so beschissen.
Ja.
So, und da habe ich dann erst einmal verstanden, das ist nicht meine Aufgabe. So, meine Aufgabe bin ich. Aber nicht die anderen.
Wenn du das, und das sind perfekte Worte für den Abschluss.
Sehr gut.
Wenn du das erkannt hast, dann bist du viel reicher als so viele Menschen auf dieser Welt.
Voll.
Und an dieser Stelle sage ich einfach nur Dankeschön. Also, wow.
Ich freue mich, dass ich war. Richtig schönes Gespräch.
Oder?
Ich würde auch noch eine Stunde mit dir weiterreden.
Du, ich glaube, das war auch nicht unser... Also ich könnte mir vorstellen, dass wir uns beide nochmal unterhalten.
Gerne, ich bin auf jeden Fall am Start.
Das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich bin dankbar für deine Sichtbarkeit und bleib dabei, sofern deine Kräfte es zulassen. Ich wünsche dir wirklich nur das Allergeilste fürs Leben.
Dankeschön.
Und es war mir ein besonderes Erdbeerpflücken mit dir.
Dito.
Bis bald. Hallo Christian.
Hallo Lars.
Schön, dass du da bist. Ich würde ganz gerne mit dir jetzt nochmal das Gespräch mit Jamie ein wenig Revue passieren lassen und nochmal zusammenfassen und ein paar offene Fragen im Anschluss klären. Und zwar würde ich ganz gerne damit reinstarten zu fragen, woran erkennt man eigentlich ein Trauma, auch wenn es lange unsichtbar ist bei mir selbst?
Das ist, was Jamie uns gesagt hat, nicht so untypisch. Sie spricht ja davon, ich wusste gar nicht, dass ich traumatisiert bin. Das ist mir eigentlich erst im Rahmen meiner Therapie mehr oder weniger wie die Schuppen vor den Augen, von den Augen gefallen, gleichwohl sie ja immer über die Zeit schon Symptome gehabt hat. Typischerweise spricht sie von Triggerfaktoren. Mhm. So ein Schüler berührt sie körperlich, dann kommen Ängste, dann kommt Panik, dann kommen Impulse. Sie spricht davon, dass sie ganz lange auch keinen Rollkragenpullover haben konnte, weil zu eng am Hals für sie berühren Triggerfaktoren sind. Also wenn Triggerfaktoren da sind, die Panik und Angst erzeugen, ist es ein Hinweis, dass vielleicht ein Trauma im Hintergrund ist oder eine größere Traumatisierung im Hintergrund ist. Darüber hinaus hat es ja ein zweites Symptom, nämlich die Flashbacks. Das heißt, in dieser Situation, wo sie getriggert wird, laufen in ihr nochmal die Szenen von früher ab, wo sie Gewalt erfahren hat, und sie spürt es eben auch körperlich.
Also das ist das, was beim Flashback passiert.
Ja, also das heißt, sie hat körperliche Reaktionen bei Triggerfaktoren, sie hat Trigger und sie hat Flashbacks, und in diesem Zusammenhang kann es auch andere Gründe haben, aber man muss dann konkret in Richtung Trauma denken. Das heißt, für uns Trauma ist häufig, obwohl es ja auch etwas Psychisches ist, und da machen wir wieder Körper und Geist, aber die körperlichen Reaktionen sind gespeichert, aber das Korrelat, steht damit in Verbindung, ist praktisch irgendwo in etwas im Unbewussten, wo ich keinen Zugriff drauf habe.
Was ich da auch nochmal spannend finde, weil sie das ja auch nochmal beschrieben hat, warum funktionieren Vermeidung und Kompensation so gut?
Also sie hat es ja sehr eindrücklich beschrieben, dass sie sagt, ich habe früher ganz viel Party gemacht, mitunter auch relativ lange, und konnte mich ablenken. Das heißt, das ist ganz typisch, so sind wir alle gestrickt, dadurch, dass ich es noch weiter wegspalte, dadurch, dass ich letztendlich meinen Tonus, meine Unruhe, meine Panik letztendlich durch etwas anderes wegbringe. Und das ist typisch, sie lenkt sich ab. Man könnte es auch einfach verleugnen. Man könnte gegebenenfalls auch Mechanismen nutzen, die einem nicht bewusst sind, die nicht so gut sind. ZB typischerweise, davon hat sie nicht gesprochen, die sogenannte Dissoziation. Mhm. Du gehst teilweise aus deinem eigenen Bewusstsein raus und stehst mehr oder weniger neben dir, dass du es gerade nicht so aushalten musst. Wir hatten das in einem anderen Podcast, da war das so, da hatte die Gästin beschrieben, wie sie erfahren hat, wie ihr Mann gestorben ist, wie der einen Suizid gemacht hat, und dann schreibt sie was typisch ist, sie diffundiert so nach oben raus und guckt sich von oben an und nimmt sich gar nicht mehr richtig wahr. Also auch das sind Verdrängungsmechanismen, die typischerweise ablaufen, wenn man traumatische Störungen hat, die wirklich sehr belasten. Also unter uns natürlich, ein Leben ohne Trauma wird nicht möglich sein. Große Frage ist, wie schwer ist das Ganze und wie können wir damit umgehen und wie sind wir damit eingebettet? Mhm. Auch von der Seite hat sie uns ja dann beschrieben, wie sie sich entwickelt diesbezüglich. Können wir vielleicht dann später noch drauf kommen.
Woran erkenne ich denn eigentlich, wenn ich jetzt da in Therapie gehe, woran erkenne ich, dass ich Fortschritte mache, gerade im Bereich Traumata? Also ich habe das ja jetzt auch, ich habe auch meine Therapie gemacht zu den traumatischen Erlebnissen von früher.
ich hätte jetzt so eine Idee, aber ich würde jetzt dich einfach mal fragen, was sind so die Fortschritte oder woran merkt man Fortschritte?
Also sie hat ja eines ganz deutlich gesagt, ihre Flashback-Zeiten sind deutlich, deutlich kürzer. Mitunter war nach einem Trigger quasi unter diesen Eindrücken in dieser Flashback-Phase mitunter über Tage auch von der Angst und Panik und von den Impulsen. Und sie hat ein Beispiel, glaube ich, genannt, wo sie auf einer Beerdigung war, wo sie sagt, natürlich komme ich da in so einen Flashback, aber nach 15 Minuten ist es dann auch wieder gut. Es klingt schnell wieder ab. Also sie kann damit deutlich besser umgehen. Was sie auch merkt, sie war früher gerne bei den anderen, hat den anderen geholfen, hat immer den anderen zugehört, war sehr bei den anderen. Und was energetisch aufwendig ist, hat sich da zum Teil auch verloren und sie ist jetzt in der Lage, sich abzugrenzen. Sie kann sich auch dadurch, das beschreibt sie auch, besser selber befürsorgen. Das heißt, ich kann mich selber in den Mittelpunkt stellen, ich kann mich angucken, ich kann auf meine Schatten gucken und daraus ableiten, ich brauche Fürsorge, ist von der Entwicklung wirklich was Tolles. Und sie hat ein ganz neues Abwehrverhalten, eines auf einem hohen Niveau, ein sehr gesundes entwickelt, nämlich ihr ist der Humor jetzt als Werkzeug zur Verfügung gestellt. Mit dem kann sie arbeiten. Das heißt, vermutlich auch in wie sie so ist, wie sie so reagiert.
Davon hat sie auch eine Menge. Also
genau. Und sie kann sich selber auch ein bisschen hochnehmen damit. Ja. Und das ist natürlich eine tolle Fähigkeit in einer Entwicklung. Wenn du siehst, dass eine Patientin, ein Patient in der Therapie, dass der Humor kommt.
Ja, das merkt man bei ihr auch. Also sie nimmt einen richtig, also die Energie nimmt einen schon gut mit, auch wenn man mit ihr zusammen ist. Das habe ich halt auch direkt
ganz
gemerkt.
Ganz wichtig in der Therapie, auch bei Trauma, es geht nicht darum, eine Symptomfreiheit erzielen zu können. Es geht darum, einen veränderten Umgang damit zu entwickeln, anders drauf zu gucken, auch die Ressourcen zu spüren und letztendlich mit den Markern, die sie beschrieben hat, siehst du gut, dass sie da sehr, sehr gut auf dem Weg ist. Und vielleicht noch ein letztes, was mir aufgefallen ist, was wichtig ist, es ist ganz wichtig, ein Trauma nicht zu früh zu bearbeiten. Sie hat ja auch zunächst erstmal Verhaltenstherapie gemacht. Sie hat jetzt, ich mache die Hypothese auf, erstmal Werkzeuge entwickelt, wie sie mit sich selber besser umgeht, wie sie fürsorglicher ist, wie sie vielleicht auch leichter in die Entspannung kommt. Sie hat vermutlich von der technischen Seite, von der edukativen, von der Lernseite erstmal gelernt, wie funktioniere ich als Mensch, was ist denn eigentlich Angst, gibt es auch gesunde Angst, und erst nachdem sie dort Kompetenzfelder erarbeitet hat, erst dann, so übersetze ich das, sind die behutsam in diese Traumathemen reingegangen. Also es geht ganz schnell, dass du ein Trauma tief aufmachst und dann wird es ganz gefährlich, wenn der Patient keine Kompetenzfelder vorher schon mitgebracht hat. Und mitunter, wenn du kompensiert bist in deinem Alltag, das heißt, dein Alltag läuft gut durch, dann ist es mitunter auch gar nicht erforderlich, so tief in so ein Traumathema reinzugehen. Dann ist es gut, dass es letztendlich ein bisschen auf der Seite liegt.
Ja, das ist auch das, was ich so aus meiner Geschichte mitnehmen kann. Also, dass ich auch sage, manche Sachen will ich auch gar nicht mehr öffnen. Also, weil das ist auch nicht mehr relevant für das jetzige. Also, wir brauchen da nicht reingehen. Das ist das, was ich gelernt habe. Und bei manchen Sachen muss ich bewusst reingehen, weil ich weiß, die ziehen sich durch mein jetziges Leben mit durch. Aber ich darf bewusst sagen, nee, das andere brauche ich nicht mehr.
Also du sagst praktisch als Patient einen Lehrsatz der Therapie, es muss immer einen Korrelat haben zum Hier und Jetzt. Wie zahlt das Ganze im Hier und Jetzt ein? Weil im Hier und Jetzt befindet dein Leben statt und da musst du zurechtkommen.
Ja, und das ist nämlich der Punkt, wo ich einfach sage, genau das ist es eigentlich, zu sagen, brauche ich das jetzt oder also tangiert mich das jetzt im jetzigen Leben oder brauchen wir da eigentlich gar nicht mehr drüber sprechen, weil die Schublade kann zubleiben und manche Schubladen darf man zulassen. Ja.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank, Christian, für die Einordnung.
Danke, Lars, an dich.
Bis zum nächsten Mal.
Servus.
Anlaufstellen und Hilfsangebote rund um das Thema seelische Gesundheit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da oder drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Zu viel, der Mental Health Podcast, wurde dir präsentiert von Valeara. Hosted by Lars Tins Feuerborn, Simone Hoffmann und Dr. Christian Utler. Produktion Lars Tins Feuerborn.